Ja, ihr Lieben, ich grüße alle ganz herzlich. Ich habe mir nicht alle Gesichter merken können vom letzten Mal, wo ich hier war. Ich meine, das war letztes Jahr, ne? Das war die Corona-Zeit noch. Und dann war das so ein bisschen lästig. Ich musste erstmal mich testen fahren. Das war total ungewohnt. Und dann bin ich erstmal hier aufgeschlagen bei euch. Ja, letzte Woche war mein Bruder hier. Vielleicht denkt jemand, Moment, das ist ja der gleiche, der letzte Sonntag hier war. Aber ich bin der ältere Bruder und wir haben noch einen älteren. Der ist übrigens in unserer Heimatgemeinde heute auch dran zum Predigen. Also wir sind drei Brüder und drei Schwestern in der Familie. Wir sind, ja, stehen alle im Dienst irgendwo, setzen uns ein, wo wir können und wie die Zeit es erlaubt, wie die Kraft es erlaubt. Ja, heute wollen wir miteinander diesen Gottesdienst erleben und als ich hier hinfuhr, dann musste ich daran denken, wie der unser Herr Jesus versprochen hat, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und das sind wir. Wir haben die Eingangsworte gehört. Wir sind in dem dreieinigen Gott, in seinem Namen sind wir hier zusammen. Und wir glauben ganz fest daran, wenn wir sein Wort lesen, miteinander beten, dann ist er mitten unter uns. Und ich möchte zu Beginn etwas Werbung machen. Wir haben in unserer Gemeinde eine Bibelausstellung. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gesehen hat, sowas erlebt hat. Eine Bibelausstellung, Europas größte mobile Bibelausstellung mit Raritäten aus zwei Jahrtausenden. Also bei uns in der Heimatgemeinde Nümbrecht-Bierenbachtal. So, die Bibelausstellung dauert vom 18. September bis zum 2. Oktober. Und unter bibeloberberg.de, da könnt ihr euch gerne mal draufgehen auf diese Seite und euch da anmelden. Da gibt es Zeiten, wo man einfach draufklicken kann und dann hast du eine Führung, wo jemand dich durch die ganze Bibelausstellung führt. Also wem der Weg nicht zu weit ist, eine herzliche Einladung dahin. Alexander Schick, sagt das jemand irgendwas? Habt ihr das schon mal gehört vom Namen her? Alexander Schick, er kommt aus dem Norden. Eine Insel, ich würde jetzt einen Fehler machen, da gibt es einige deutsche Inseln. Daher kommt er und es ist eine Leidenschaft. Also ihr könnt das auch einfach im Internet auch mal googeln. Bei YouTube ist er überall unterwegs. Einfach mal hinhören, was dieser Mann sagt. Wie er mit Leidenschaft dahinter steht und das ist seine Bibelausstellung, die er über Jahrzehnte zusammengebaut hat. Und hat sie dann uns freundlicherweise ausgeliehen und er wird auch selbst dort sein, auch Führungen machen. Und es ist einfach, man verpasst was im Leben, sage ich mal, wenn man diesem Mann nicht zugehört hat, wie er leidenschaftlich für die Bibel kämpft und einfach begeistert ist von diesem Wort Gottes, wie die Bibel entstanden ist. Das ist einfach sehr wertvoll. Wir freuen uns auf diese Zeit. Einige Einladungen liegen aus auf diesem Tischchen, habe ich die hingelegt. Nehmt euch einfach so kleine Kärtchen, gibt es da noch. Nehmt die mit, seid gerne dabei. Wir sehen jetzt ein Video, das hat, meine ich, geklappt. Ja? Das dauert ungefähr so 2,5 Minuten. Lass uns das anschauen, das ist auch so ein Werbevideo von dieser Bibelausstellung. Und dann beginnen wir mit der Predigt.
Die Bibel. Die Bibel ist viel mehr als ein Buch. Sie gilt bis heute als das Buch der Bücher. Die Bibel wurde einmal als Liebesbrief Gottes an die Menschen bezeichnet. Zugegeben ein sehr langer Liebesbrief, aber bis heute ist die Bibel für Christen das Buch der Bücher, das Wort Gottes.
Mit der frohen Botschaft, dem Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus. Die Bibel ist nicht nur das am besten überlieferte Werk der Weltgeschichte und am meisten verbreitete. Die Bibel ist auch das einflussreichste Buch der Welt. Die Überlieferungsgeschichte der Bibel ist einzigartig. Kein Buch des Altertums ist so vielfältig und gut bezeugt wie die Bibel. Und kein Buch hat die Kulturgeschichte unseres Abendlandes so geprägt wie das Buch der Bücher. Diese Wanderausstellung präsentiert die spannende Überlieferungsgeschichte der Bibel. Mit ausgewählten Exponaten im Original oder als Replikat. Bisher sahen mehr als 500.000 Besucher diese Dokumentationsshow zur Geschichte der Bibel. Entstehung, Überlieferung, Verbreitung und Übersetzung der Heiligen Schrift sowie die abenteuerliche Fundgeschichte der Schriftrollen vom Toten Meer sind die Schwerpunkte dieser Bibelausstellung. Ihnen, liebe Besucherin, lieber Besucher, wünschen wir eine bleibende Begegnung mit dem Buch der Bücher, mit dem größten Bestseller aller Zeiten.
Ja, wie gesagt, die Einladung steht. Ihr dürft gerne euch anmelden und dann vorbeikommen. Es gibt auch einen Kaffee. Der Vortrag oder die Führung, wie gesagt, dauert 2 Stunden. Das ist schon, circa so 2 Stunden, schon eine lange Zeit. Ja, ich würde gerne mit uns zusammen heute einen Gedanken aus der Bibel mit anschauen und uns ja einfach vom Wort Gottes ermutigen lassen, uns korrigieren lassen, irgendwo uns auch wieder zurechtweisen lassen in unserem Leben. Vor allen Dingen, wenn ich persönlich also die Bibel lese, das begeistert mich, weil sie einen ganz, ganz tiefen Frieden schenkt, eine Ruhe, eine Sicherheit, weil man darin lesen kann, dass Gott, der Schöpfer der Welt, mich persönlich meint und mich anspricht. Ich möchte gerne heute auf der Grundlage vom Buch Ruth die Predigt aufbauen, und da sind einige Punkte, werde ich herausarbeiten, und das Thema der Predigt habe ich überschrieben mit einem Wort: Lebenshunger. Und dann 3 Punkte, darauf werden wir etwas eingehen. Das ist der erste Punkt: Behalte die Ziele Gottes im Blick. Denke daran, dass Gott alles weiß und ihm nichts entgleitet. Und der dritte, letzte Punkt: Entscheide dich für das Leben. Einfach so als Hintergrund, dass wir uns an diesen Punkten etwas entlang hangeln können, damit wir nicht den Faden verlieren in der Predigt, wenn das hier und da etwas vielleicht abweicht oder wir gedanklich irgendwie nochmal zurückkommen wollen. Ich möchte gerne einsteigen mit folgendem Gedanken, folgender Begebenheit aus Johannes 6, Vers 5. Da steht Folgendes geschrieben: Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Kennt ihr die Geschichte? Erinnert ihr euch daran? Jesus ist auf einem Hang und da kommen 5000 Leute und wollen ihm zuhören, wie er predigt. Und dann machen die Jünger sich Sorgen. Und auch Jesus, und er fragt die Jünger: Wo kaufen wir Brot für diese Leute? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Das wird eine lange Zeit, das wird eine lange Predigt und diese Leute werden hungern. Der Weg, der Fußmarsch damals, er dauerte manchmal eine ganze Tagesreise. Da waren kleine Kinder dabei, wenn sie wieder zurück, sich auf den Weg machen wollten, zurück nach Hause. Sie würden unterwegs zusammenbrechen, weil sie einfach nichts gegessen haben den ganzen Tag. Und Jesus, er stellt diesen Jüngern diese Frage. Und von vornherein richtet er sich an Philippus. Hier haben wir eine, menschlich gesehen, eine Situation, wo es gar keine Lösung gibt. Also hier muss entweder jemand vor Hunger wirklich umfallen oder ein Wunder muss geschehen. Philippus, er ist jemand, der sofort seinen Taschenrechner, so bildlich gesprochen, herausholt oder sein Handy heutzutage, ja, und würde rechnen, würde loslegen, würde reintippen: Okay, was haben wir umgerechnet? 200 Denare hatten sie damals, 200 Euro geteilt durch 1,30 Euro, oder was kostet ein Brot heutzutage? Und das kommt heraus, ergibt 153 Brote. So, und er rechnet weiter: Von einem Brot werden so circa 4 Personen satt. Wir haben 5000 Leute, das reicht nur für circa 612 Personen. Also für Andreas, er hat eine andere Idee. Er sieht einen kleinen Jungen mit ein paar Broten und Fischen, aber das ist nicht genug. Er wollte schon aufgeben, aber Jesus greift seinen Vorschlag auf. Er lässt es ihm bringen und zeigen, Und er tut etwas, was die Überschrift der Predigt heute sein soll: Lebenshunger. Und wir lesen Matthäus 14, 19, was dann weiter passierte. Und er befahl die Volksmenge, sich in das Gras zu lagern. Also da war Gras, das wissen wir ganz genau, das steht hier geschrieben. Und nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Und jetzt kommt's. Sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger aber gaben sie dem Volk. Jesus sah zum Himmel auf. Warum überlesen wir das so oft? Also mir geht es zumindest so. Jesus sieht zum Himmel auf. Mir geht es oft so, ich weiß nicht, ob da jemand mitgehen kann. Man erwartet im Leben ein Wunder. Irgendwas muss passieren. Gott muss, das muss mit dem Finger schnipsen und dann muss es klappen, dann muss es laufen. Ich muss ein Ergebnis haben. Man erwartet ein Wunder, aber man vergisst das, was Jesus getan hat. Er sah zum Himmel auf. Wir vergessen oft, den anzuschauen, auf den zu warten, von dem wirklich dieses Wunder kommen kann. Und wir haben am Anfang diese Verse gehört aus Psalm 121, die ersten 2 Verse. Der Psalmist David sagt: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und das wollen wir uns sagen lassen auch heute Morgen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns kennt, der jede kleinste Zelle in unserem menschlichen Körper kennt, erschaffen hat. Er weiß, wenn wir alt werden, wenn wir krank sind, er kennt diese Dinge. Und wir haben für Kranke gebetet und das ist richtig so. Gott kennt diese Leute und er weiß, was sie haben. Und wir sollen unsere Augen aufheben auf ihn. Von ihm kommt Hilfe. Philippus, er wird uns als jemand gezeigt, der alles Menschliche Mögliche tat. Und er gab irgendwann auf. Er sagt, das bringt nichts. Ich habe das durchgerechnet. Menschlich gesehen, keine Chance. Andreas, der ist ein guter Junge, Jünger. Ich mag ihn, weil er sieht, er schaut einfach praktisch durch die Gegend und sieht diesen kleinen Jungen und er hat was dabei. Und er bringt es zu Jesus, er bringt es zur Sprache, er vergisst es nicht einfach, verdrängt es einfach in seinen Gedanken. Das war der richtige Ansatz. Aber auch er sah oder vergaß, in den Himmel aufzusehen, wo Gott der Herr ist, der Schöpfer, von dem alles kommt, der Wunder tun kann. Und er blieb mit diesem gesenkten Blick auf diese paar Brote und diese Fische stehen. Jesus aber, er sah zum Himmel. Und wir wollen das auch tun und nicht vergessen, Hilfe und Lösung von Gott zu erwarten. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus Christus, er zeigt uns mit seinem Beispiel, dass man den Blick nicht auf die Grenzen des menschlich Möglichen lässt, sondern zu Gott erhebt und Hilfe erwartet. Wir kennen das mit meiner Frau in unserer Familie, mit den Kindern. Wir haben 3 Kinder. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, jetzt sind sie ja schon was älter. Der älteste Sohn wird schon 19 dieses Jahr. Deine Tochter 16 und unsere Kleine sagen wir noch immer, die ist 10 geworden. Und es sind Herausforderungen. Wer Kinder hat, der weiß, wovon ich spreche. Manchmal betet man und menschlich gesehen tut sich überhaupt gar nichts. Unsere Tochter, sie hatte eine angeborene so Beinverkürzung. Und das hat uns sehr beschäftigt. Und wir haben gebetet, wir haben mit Leuten gesprochen, wir sind zu Ärzten gefahren, überall und haben Hilfe erwartet. Aber die Heilung ist bis heute nicht eingetreten. Ich habe mit Händeauflegung über sie gebetet. Einfach Gott gebeten, Gott, du kannst sie heilen. Aber es passiert nicht. Gibt man auf? Was macht man in dieser Situation? Vielleicht sagt jemand, okay, das ist eine Kleinigkeit. Manchmal geht es um Leben und Tod und wir beten. Aber das Gebet wird nicht auf Anhieb erhört. Wir wollen bei dem bleiben, dass wir unsere Augen auf den Herrn richten. Er kennt die Dinge, er weiß den Ausgang. Manchmal passiert es nicht so, wie wir uns das wünschen, aber der Herr weiß es. Und daran wollen wir, das haben wir immer gesagt, daran wollen wir festhalten und das würde ich jedem Einzelnen wünschen. Auch wenn es anders kommt im Leben, wie man sich das vorstellt. Das ist eine ganze Lebenshaltung eines Christseins. Es gibt viele Beispiele. Mein Vater, er verstarb ganz plötzlich mit 61 Jahren. Wir hatten eine sehr, sehr harmonische Beziehung. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir konnten über alle Themen reden und offen. Ich würde heute sagen, er war mein Freund, mein Ratgeber, mein Mentor. Ja, und das, ich weiß, das kann nicht jeder von seinem Vater sagen, aber das war bei uns so. Und dann von jetzt auf gleich fiel er um und war nicht mehr da mit 61 Jahren. Eine Welt bricht zusammen. Total viele Fragen. Herr, warum? Wozu? All diese Fragen, die dann kommen auf einen dann und man hat einfach keine Antwort. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich gesagt hätte, ja, Gott hat durchgeholfen, aber das hat einfach seine Zeit gedauert, bis man diese Trauer überwunden hat. Und heute, nach 10 Jahren, kann man sagen, Gott weiß es warum. Gott weiß, warum das geschehen musste. Das ist nicht in unserer Hand. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Wir kommen menschlich gesehen an unsere Grenzen. Wir haben oft keine Lösung vor Augen. Und wir haben viele Fragen, gerade diese Warum-Fragen, Wozu-Fragen. Wenn jemand plötzlich stirbt, wie in eine finanzielle Not geraten. Ich sagte das schon bei uns in der Heimatgemeinde in Nümbrecht. Wir kamen dieses Jahr aus dem Urlaub nach Hause und man ist schon fast zu Hause, man hat den Alltag vergessen. Und dann weiß man, okay, wahrscheinlich irgendwelche Post, irgendwelche Briefe werden da wieder liegen, die ich gar nicht mag. Welche vom Finanzamt. Ja, und dann kamen wir nach Hause, ich öffne den Brief. Oder einen Brief, mache den so vorsichtig auf und sehe diese Abschlagrechnung Gas. Ja? Ich denke, viele wissen, wovon ich rede. Vielleicht ist das hier in Bergisch Gladbach nicht der Fall. Aber bei uns hat man Gas erhöht. Das ist echt, dann stellen sich viele Fragen, wie machen wir das jetzt? Ne? Das ist nicht so einfach. Also Gottes Eingreifen geschieht, aber es geschieht nicht oft und nicht immer zu unserer Zufriedenheit. Es kann sein, dass Gott zum Beispiel dich und deine Einstellung, Sichtweise ändert und nicht die Umstände. Vielleicht hast du das schon erlebt. Und genau das ist der Grundgedanke, was das Buch Ruth so sehr gut zum Ausdruck bringt. Und das ist das, was die Bibel uns hier sagt. Kurz zu dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob bei euch, wann zuletzt hier gepredigt wurde darüber. Aber ich dachte, einfach diesen Gedanken zu nehmen, dieses Buch Ruth und diese Geschichte etwas uns zu erläutern. Das Buch Ruth, das besteht aus einer Geschichte, was Samuel aufgeschrieben hat. Und er fand das einfach so wichtig und bis in unsere Zeit, dass er es für wert erachtete, diese Geschichte aufzuschreiben von Naomi, von der Ruth und von der Orpa und was sie erlebten. Also in Bethlehem, wo diese Familie zu Hause war, war eine riesige Hungersnot. Diese Hungersnot, sie zwang diese Familie umzusiedeln nach Moab. Also eine Hungersnot zwingt eine Familie, das muss man sich mal so vorstellen, einfach alles liegen zu lassen, stehen und liegen zu lassen, ihr Haus, ihr Hab und Gut, ihre Felder, was sie dort hatten, ihre Verwandten, ja, ihre Gemeinde, könnte man sagen, in Jerusalem, und sie sind in ein fremdes Land gegangen, in eine Ungewissheit. Dann leben sie dort und dann stirbt der Mann, der Elimelech. Und nach 10 Jahren starben auch die 2 Söhne. Das ist nicht eine lange Zeit. Und dann ist einfach für die Naomi und für die Ruth und für die Orpa, für sie bricht die Welt zusammen. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und Naomi beschließt, zurückzugehen nach Bethlehem. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und sie sind auf dem Weg und dann bleibt sie stehen und sagt, ihr seid noch jung, zu ihren Schwiegertöchtern von der Ruth und der Orpa. Geht zurück, heiratet, gründet Familien. Ich bin alt und ich gehe zurück zu meinen Verwandten und ich werde irgendwie durchkommen. Ja, und dann kennen wir die Geschichte, die Ruth, sie sagt, nein, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Dein Gott ist mein Gott und ich bleibe bei dir. Und die Orpa kehrt aber zurück. gelesen, dass sie, das war eine herzliche Verabschiedung noch von ihrer Schwiegermutter und von ihrer Schwägerin. Und dann kehrt sie um und geht zurück. Aber die Ruth mit der Naomi, sie machen sich auf den Weg und gehen. Sie gehen wieder zurück in dem Land, woher Naomi kommt. Naomi, sie hängt mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer Leidenschaft an diesen Gott. Sie lässt ihn nicht los. Trotz dieser schwierigen Situation in ihrem Leben, trotz dieser Schicksalsschläge, was sie erleidet, sie hält daran fest. Und das erkennt Ruth. Das erkennt ihre Schwiegertochter und sagt, diesen Gott, den meine Schwiegermutter dient, ihn nachfolgt. Und sie hat einfach gesehen, was dieser Glaube in ihrem Leben bewirkt, dass er ihr Frieden und Sicherheit gibt. An diesem Gott will ich festhalten und ich gehe mit. Sie lässt ebenfalls wahrscheinlich ihre Verwandtschaft, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat sie irgendwelche Verbindungen gehabt und geht mit Ruth in ein neues Leben. Sie geht zu diesem Gott, zu dem auch Naomi gehört. An dieser Stelle, gerade wo dieses auf dem Weg passiert, wo sie zurückgehen nach Bethlehem, kennen wir Gottes Ziele nicht. Wir sehen nur die unglaubliche Not, was diese Frauen erleiden. Sie gehen damals eigentlich, so war das, also Bethlehem, das heißt ja übersetzt Haus des Brotes. Es gab viel Brot dort normalerweise und diese Hungersnot treibt sie eigentlich weg. Und sie gehen jetzt wieder zurück. Wir sehen hier eine einmalige Beziehung zu dieser Schwiegertochter oder Schwiegertochter zu Naomi. Sie ist eng und herzlich. Sie weinen, als Naomi sagt, dass sie zurückgehen wird. Und wie kann es sein, dass Ruth an diesen Gott glaubt und ihm vertraut, obwohl sie so viel Leid in der Familie zugelassen hat oder erlebt hat? Also Ruth, wie ich das sehe, Ruth erkennt in dem Glauben der Naomi, dass dieser Gott größere Ziele hat. Und sie hält daran fest. Sie richtet ihren Blick zu ihm. Wie ich schon sagte, es gibt viele Herausforderungen in unserem Leben, die es uns nicht leicht machen. Herausforderungen des Alltags. Es kann Gesundheit sein, komplizierte Beziehungen und finanzielle Not und so weiter. Asaph, einer, der den Psalm 73 geschrieben hat, er hat diese Tatsache auch erkannt. Es gibt so viele Leute, die ein sorgloses Leben führen und ich diene Gott oder kenne Gott und ich habe Sorgen, ich habe Probleme. Gott wendet nicht jede Schwierigkeit vor mir aus dem Weg. Er räumt es nicht weg. Und er schreibt in Psalm 73, fast wäre sein Herz verbittert, versteinert. Und in Psalm 73, Verse 23, 24, 26 lese ich. Und er kommt zu diesem Schluss und sagt, und dennoch, obwohl das alles so ist, ich habe viele Fragen, bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Und dann Vers 26, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Wohin wende ich mich mit den Fragen meines Lebens? Asaph und Ruth, wie ich finde, haben etwas gemeinsam. Sie sagen, das ist mein Gott. Zu ihm gehe ich. Und weil er derjenige ist, der mein Leben erschaffen hat, der mich kennt und mein Ziel kennt. Asaph schreibt, du leitest mich nach deinem Rat. Der Rat der ganzen Welt hat nicht diesen Stellenwert in meinem Leben, als diesen einen, den Gott hat. Ich bleibe bei Gott, sagt er, und seinem Wort. Ich richte meinen Blick, mein Herz auf ihn aus. Der zweite Punkt, denke daran, dass Gott alles weiß und ihm nichts entgleitet. Gott weiß alles, ihm entgleitet nichts. Ruth, sie sorgt für ihre Schwiegermutter. Wir lesen eine wunderbare Geschichte in dem Buch Ruth, dass sie war unterwegs auf den Feldern. In Israel gab es so ein Gesetz, das hat man vorgeschrieben, dass wenn eine Ernte da war, man sollte also etwas liegen lassen für Arme oder für nicht wohlhabende Menschen. Und diese Ruth, sie geht auf die Felder und sammelt diese Ehren auf. Und sie trifft, und es trifft sich, lesen wir dort in Ruth 2, Vers 3, da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig, steht in der Elberfelder Übersetzung, das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war, also ein Verwandter. Es traf sich zufällig. Hinter diesem zufällig war Gott. Gott hat sie dahin geführt, dass sie gerade auf dieses Feld draufging und, ja, und da aufgesammelt hatte. Die weitere Geschichte Ruths, sie bestätigt nur noch den eingeschlagenen Weg mit Gott. Also sie war diesen Weg eingeschlagen. Sie wollte auf ihn vertrauen, ihm nachfolgen. Und Gott bekennt sich jetzt dazu. Sie hatte die beste Wahl ihres Lebens getroffen. Und dann lesen wir weiter in den weiteren Kapiteln, wie die Geschichte sich entwickelt. Irgendwann, Naomi beklagt in Kapitel 1 ihr Leid. Sie sagt, Gott hat mich vergessen. Er geht mir aus dem Weg. So beschreibt sie das. Und dann in Kapitel 2, wo das geschieht, wo sie hört, dass die Ruth auf dieses Feld von diesem Boas gewesen ist, dann gibt es neue Hoffnung. In diesem Buch Ruth geht die Sonne auf. Und wir sehen weiterhin, wie die Geschichte dann weitergeht. Gott segnet diese Familie. Was können wir hieraus lernen? Du glaubst an Zufälle. Ich möchte uns ermutigen, dass wir darauf sehen und schauen, wie unser Leben ist. Was beobachtest du in deinem Leben, wo du im Moment stehst? War das nicht die Hand Gottes, die dir Gesundheit und Menschen zur Seite gestellt hat? Ich möchte uns ermutigen, dass wir bei Gott bleiben, dass wir auf seinem Weg bleiben und ihm danken dafür, dass er uns segnet. Wer mit Gott unterwegs ist, der erkennt nicht immer das Ziel, was Gott mit einem vorhat, aber er ist in die richtige Richtung unterwegs. Und irgendwann werden wir erkennen, dass wir dort ankommen und dort sind, wo Gott uns haben möchte. Die Geschichte von Ruth ist in der Bibel, weil sie uns sagt, dass Gott nichts entgleitet. Er kennt unser Leben, er kennt deine Geschichte, er kennt unsere Zukunft. Und deshalb wollen wir bei Gottes Zusagen bleiben, bei seinem Wort. Und der letzte Punkt, ihr Lieben, entscheide dich für das Leben. Entscheide dich für das Leben. Als Naomi beschloss, zurück nach Bethlehem zu gehen, waren beide Schwiegertöchter fest entschlossen, mit ihr zu gehen. Und die Orpa, sie kehrte um und blieb in ihrer Heimat. Ihre Geschichte endet hier. Die kennen wir nicht weiter. Aber Ruths Geschichte geht weiter. Und das ist ermutigend. Sie wird die Großmutter irgendwann von David. Aus dieser Linie dann irgendwann Jesus Christus kam, der verheißene König, der Messias. Und er wurde der Sohn Davids genannt, weil das in seiner Verwandtschaft war aus dieser Linie. Warum ist das so? Warum wird diese Geschichte weitererzählt? Weil Gott Geschichte schreibt. Weil Gott Geschichte schreibt. Da gab es eine Ruth, die fest in ihrem Herzen beschloss, diesen Gott ihrer Schwiegermutter fest zu vertrauen und diesen Weg zu gehen. Wer stillt meinen und deinen Lebenshunger? Am Anfang haben wir daran gedacht, wie Jesus dieses Brot nahm, die Fische und sie vermehrte. Er schaute zum Himmel und die Leute waren begeistert und wollten ihn zum König machen, als sie satt geworden waren. Bei Jesus geht es aber nicht um Zeitliches, sondern nicht um irgendwelches vergängliche Brot, sondern um geistliches Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer Jesus hat, der hat das Leben. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Johannes 6, 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und ich möchte uns zurufen und einen Appell an dich richten, was Jesus, was die Bibel auch sagt. Kehr um und suche Gott. Er sagt, dass er sich von einem jeden finden lässt, der ihn von ganzem Herzen suchen wird. Wie sieht dein Suchen nach Gott aus? Vielleicht ist das ein Anfang, wenn du sagst, ich schaue mir erstmal diese Bibelaufstellung an. Wenn ihr so viel über diese Bibel redet und daraus lest, dann will ich mehr darüber erfahren. Komm gerne vorbei, vielleicht ist das ein Anfang. Dort sind auch Leute, die mit dir auch gerne ein Gespräch dann führen werden. Es gibt in dieser Welt keinen Ort, ich bin fest davon überzeugt, keinen Menschen, keine Dinge und keine geistige Instanz, die deinen leeren Platz in deinem Herzen wirklich ausfüllen können. Ich habe so viele Beispiele schon mittlerweile gelesen und gehört in persönlichen Gesprächen, wo Leute sagen, ich habe alles erreicht, in meiner Karriere, in meinem Beruf, ich hatte also finanzielle Unabhängigkeit, Macht, Ansehen, aber das alles gab mir keine Erfüllung. Erst als Jesus Christus kam in ihr Herz und dieses Herz mit Frieden und Freude erfüllte, habe ich wirklich angefangen zu leben, nicht zu existieren. Der Löser in der Geschichte von Ruth war Boas. Über Boas haben wir einiges schon gesagt. Er war der nächste Verwandte, beziehungsweise dort gab es noch einen, wir kennen die Geschichte. Dann hat er gesagt, ich will diese Ruth heiraten. Und dann gab es eine Tradition, dass man sich in dem Tor bei der Stadt versammelte. Dort wurden alle wichtigen Dinge in der Öffentlichkeit gemacht und verhandelt. Dann hat er einem nächsten Verwandten das gesagt und dieser andere Verwandte hat gesagt, nein, ich will sie nicht heiraten, ich trete von meinem Vorrecht ab. Und dann hat man ihre Sandalen ausgetauscht, ja, Schuh praktisch, als Zeichen dafür. Und dieser Boas wurde dann der Ehemann von der Ruth und sie bekamen Kinder und später die Naomi, sie gibt Gott die Ehre und lobt. Die Geschichte endet sehr hoffnungsvoll. So hoffnungslos, wie sie begann, so endet sie hoffnungsvoll. Dieser Löser in der Geschichte von Ruth war Boas. Und er musste ein paar Dinge erfüllen, um wirklich dieser Löser sein zu können. Also er musste verwandt sein, das war ganz, ganz wichtig. Er musste fähig sein und er musste willig sein. Und das erfüllte er. Und unser Löser, unser Erlöser für mich und für dich, ist unser Herr Jesus Christus, wie in dieser Geschichte der Boas. Jesus, er ist unser nächster Verwandter, weil er ein Menschensohn ist, von einer Frau geboren. Und er war fähig, weil er Gottes Sohn ist, weil er sündlos ist, war er fähig, am Kreuz die Sünden der ganzen Welt zu tragen, auf sich zu nehmen. Und er ist der Heiland der Welt, er ist der Retter. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott, mit unserem Schöpfer, der uns gemacht hat, uns gebildet hat. Und er musste willig sein, und das war Jesus. Er hat es freiwillig getan. Keiner hat ihn dazu gezwungen, sondern aus Liebe hing er dort am Kreuz für dich und für mich. Es gibt so ein Lied, was ich sehr, sehr ermutigend finde. Dort heißt es, nicht die Nägel hielten unseren Herrn Jesus am Kreuz, sondern die Liebe war es. Er war der Gottessohn, er konnte auch runtersteigen. Er hat viele Wunder getan. Er hatte die Macht, er ist der Schöpfer der Welt. Und wir glauben doch nicht ernsthaft, dass diese Nägel ihn wirklich dort festhielten. Oder diese Wachen ihn in diesem Grab da bewachen konnten. Das konnten sie nicht. Der Herr ist der Sieger über Tod und Hölle. Und er ist siegreich auferstanden. Und wir sagen ja, er ist der Erlöser. Das besteht aus zwei Worten. Er löst das größte Problem. Unsere Sünde, unseren Unfrieden, der durch die Sünde, durch Adam und Eva mal in die Welt gekommen ist mit Gott. Er löst dieses Problem und er ist auch mein Erlöser. Und ich darf das hier von Herzen bezeugen. Kannst du das auch sagen? Der Herr Jesus ist mein Erlöser. Er hat das größte Problem meines Lebens gelöst, indem er am Kreuz für mich stirbt. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, 24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Ein paar Jahre zuvor, bevor Petrus diese Worte schreibt, sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen? Woher kommt diese Aussage? Woher war er so gewiss? Jesus fragte seine Jünger, als viele ihn verlassen hatten. Die Rede war ihnen einfach zu hart geworden. Wollt ihr auch weggehen? Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen Ort, Herr, wo wir diese Worte haben, diese Worte des Lebens, die sind bei dir. Wohin willst du gehen? Wenn wir aus diesem Gottesdienst gehen, dann gehen wir wahrscheinlich jeder in seine Wohnung, in seinem Haus. Und wir sind irgendwo zu Hause. Aber wo gehen wir, wo ist unsere wahre Heimat? Ich wünschte uns, dass sie bei Gott ist und dass sie dort bleibt, dass wir bei Gott bleiben. Ruth sagte zu der Schwiegermutter, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir wollen mit Jesus gehen, ihm nachfolgen. Er ist die Tür, er ist der gute Hirte, das Brot des Lebens. Und abschließend möchte ich gerne mit einem Beispiel oder ein Bild. Stellen wir uns vor, wir haben einen Arzttermin. Wir gehen zu diesem Arzt. Wir kennen ihn, waren noch nicht oft bei ihm, aber schon einige Male. Und wir sitzen jetzt da in diesem Wartezimmer und dann werden wir gebeten, dass wir also ins Sprechzimmer kommen. Da kommt der Arzt hinein und wir sehen schon in seinem Blick, dass er sehr, sehr freundlich schaut aus seinen Augen. Und unser Herz erwärmt sich direkt, wo wir ihn sehen, wie er hereinkommt. Und wir gewinnen sofort Vertrauen zu diesem Menschen. Und wir werden irgendwie getröstet, allein schon mit seinem Anwesen. Und dann fängt er an zu sprechen und schaut dir so tief in die Augen, ganz freundlich und sagt, lieber Herr oder liebe Frau, so und so, wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Ich kenne deine Eltern, das ist schon ein älterer Mann. Ich kenne deine Familie und ich, weißt du, ich habe dich sehr gern und eure Familie. Und ich muss dir etwas mitteilen, nämlich du musst dringend eine Herz-OP machen. Ich würde dir das sehr, sehr empfehlen. Schieb es bitte nicht auf. Das ist natürlich, man kann es keinem zwingen, aber wir müssen an deinem Herzen etwas operieren. Es gibt zurzeit in diesem ganz besonderen Krankenhaus, wo ein Arzt ist, meines Vertrauens, und da sind ein paar Betten frei. Und ich kann dir eins versprechen, diese OP, sie ist zu 100% garantiert, dass es zum Erfolg kommen wird. Also sie müssen nur wollen, muss nur sagen, ja, ich will, und wir machen einen Termin und dann geht es los. Wisst ihr, ich dachte an diesem Beispiel, was uns vielleicht hilft, zu verstehen, was Gott meint. Er kennt uns, er hat uns geschaffen, er kennt mich, er kennt dich, wir kennen uns jetzt mit vielen nicht, unsere Familien, aber er hat uns gern, er hat uns lieb, weil er unser Schöpfer ist. Und er rät dir ganz, ganz dringend, eine Herz-OP zu machen. Und er will uns nicht nur am Herzen irgendwas operieren, irgendwas reparieren, sondern er will uns ein neues Herz geben. Ein neues Herz. Die Bibel sagt, ich will euch das steinerne Herz herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist ein Herz, welches für Gott schlägt, welches an Gott glaubt, auf ihn vertraut, auf seine Ziele vertraut und mit ihm geht. Dieses Herz, es ist voller Liebe und voll Heiligen Geistes, der in uns wirkt und durch uns wirkt, der in uns Früchte hervorbringen kann, die zum Segen auch für andere sein können. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in die neue Woche mit diesem Ziel gehen, dass wir beim Herrn bleiben, auf seine Ziele vertrauen, auf ihn schauen. Und wenn unser Herz noch nicht zu ihm gehört, noch nicht erneuert wurde von dem Herrn, dann wollen wir das nicht aufschieben und einfach im Gebet auch sagen, Herr, ich will dir vertrauen, ich will dir nachfolgen. Der Herr segne jeden Einzelnen dabei. Amen.